Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge des SFB 1242 Podcasts. Wir haben ja schon viel Lob bekommen für den Namen, dass wir da so kreativ waren.
Pragmatisch, zugegebenerweise, ja.
Wir, das sind einmal Nicolas Wörl.
Ja, hallo.
Und ich, Peter Kohl. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid.
Ja, du sagst das so, der war jetzt nicht kreativ mit dem Namen, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt Kurzpuls genannt hätten oder ich weiß nicht wie, dann wird uns ja auch keiner finden. Ne? Also uns nach dem Sonderforschungsbereich zu nennen, ist nicht kreativ, ja, aber es macht uns auffindbar, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich hatte nämlich heute noch mal unser Podcast-Logo auch in der Hand und habe da auch Variante 2 gesehen, die ich mal gemacht hatte. Da hatten wir mal über den Namen Die Welt der superschnellen Prozesse nachgedacht.
Okay, ich finde es bemerkenswert, dass du dir nicht zu fein bist, diesen Vorschlag hier auch nochmal vorzustellen. Ja, super, cool. Ja, ne? Ja, also gerade auch die Jugend spricht das an, würde ich sagen.
Ich denke auch. Ja, offen und transparent sind wir.
Ja, da waren wir eher pragmatisch. Aber ist auch so ein bisschen dem geschuldet, ich habe selber mal irgendwann recherchiert, wie viel Sonderforschungsbereich Podcasts gibt es denn. Ne? Mhm. Und es ist ja nicht ganz einfach, die zu finden. Deswegen, da hilft es dann schon, wenn SFB oder Sonderforschungsbereich schon mal im Titel ist. Ja, ist ein bisschen pragmatisch, gebe ich zu. Aber ich rechne jetzt auch nicht damit, dass wir viele ZuhörerInnen dadurch gewinnen, dass wir einen kreativen Namen haben und die bleiben dann einfach für
gekommen für den Namen, geblieben für die Inhalte.
Genau. Aber man weiß es ja nicht. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Feedback. Wir haben auch schon einiges bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Also diesen Blick. Auch den etwas tieferen Blick, den wir mal gewähren über die Leute, ja, die wirklich in diesem Forschungsprojekt forschen. Das wurde sehr gelobt und das freut uns natürlich, dass das so ankommt, dass wir sagen, das ist wirklich ein Fenster in die Wissenschaft. Wir machen auf und dann gucken wir wirklich mal eine Stunde drauf und reden mit den Leuten, die an den Experimenten stehen. Hat, glaube ich, wirklich, finde ich ja auch, ich meine, ich bin ja schon lange in der Wissenschaftskommunikation auch, hat schon einen ganz speziellen Wert, muss ich sagen. Ja. Dass die Forschenden sich Zeit nehmen, ihre Sachen zu kommunizieren, aber eben auch, hier so virtuell eben die Türen aufzumachen, finde ich wirklich eine schöne Sache.
Genau. Und du hattest ja gerade erwähnt, dass wir Feedback bekommen haben und uns darüber natürlich immer freuen. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr uns eine Mail an podcast@sfb1242.de schicken.
Da siehst du wieder, wie praktisch es ist. Falls ihr vergessen habt, wo es hinschicken sollt, nehmt ihr einfach den Titel unseres Podcasts.
Und jetzt stell dir mal vor, es wäre die Welt der superschnellen Prozesse at sfb1242.de.
Du siehst, wir haben doch nicht alles falsch gemacht in den letzten 8 Jahren, dieser Sonderforschungsbereich jetzt schon läuft. Und in den 8 Jahren, in denen wir jetzt auch schon Wissenschaftskommunikation machen dürfen.
Genau, da sind ja einige Projekte zusammengekommen, die in der Zeit so stattgefunden haben. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Inhalt der heutigen Folge. Also heute wollen wir mal ein bisschen mehr sowohl in die Tiefe als auch in die Breite gehen, was für Projekte wir eben im TPÖ eigentlich so angegangen sind. Mhm.
Genau, heute haben wir keinen Gast, niemanden, der über ihre Forschung spricht, sondern wir werden mal darüber sprechen, wie wir Öffentlichkeitsarbeit machen, warum wir es machen und sehr konkret, was wir da gemacht haben.
Genau. Wir adressieren ja vor allem immer die breite Öffentlichkeit, ne?
Das magst du nicht so, ne, glaube ich, diesen Begriff, oder?
Nee, genau, das ist einer dieser Begriffe. Der ist so ein bisschen vorbelastet, weil da oft eben bei den Leuten das Bild im Kopf ist, ja, wen wollt ihr mit eurer Maßnahme denn erreichen? Mhm. Ja, wir wollen eigentlich die breite Öffentlichkeit erreichen. Und die breite Öffentlichkeit heißt halt am Ende, also wer ist Öffentlichkeit? Jeder von 3 bis 99, so ungefähr. Mhm. Und diese Leute alle gleichermaßen zu erreichen, ist halt einfach völlig unrealistisch. Deswegen sollte man ein bisschen den Begriff der Zielgruppe, die man erreichen will, ein bisschen schärfer definieren. Und das haben wir eigentlich dann auch immer im Hinterkopf bei den Sachen, die wir machen. Also da gibt's
kann aber sehr unterschiedlich sein. Ne? Ja, wir haben nicht eine Zielgruppe, sondern je nachdem, welche Maßnahme wir uns jetzt gerade angucken oder vorbereiten, ändern sich die Zielgruppen natürlich.
Ja, genau.
Weil das war, am Ende ist es dann doch wieder breit. Ne? Also vielleicht neunjährig wäre jetzt ein bisschen arg früh, aber wir haben ja durchaus junge Schülerinnen und Schüler. Mhm. Was würde man da so sagen? Ja, teilweise doch bestimmt 5., 6. Klasse schon, oder?
Ja, doch. Also so in dem Bereich geht es los, ja.
Und dann natürlich bis hoch. Also ich meine, die Veranstaltung, die wir werden es gleich noch erzählen, im Museen beispielsweise hatten, da ist ja das Alter nach oben offen. Ne? Also von daher ist es dann am Ende dann doch recht breit, unsere Kommunikation. Aber du hast natürlich völlig recht. Du wirst wahrscheinlich nicht mit einer Maßnahme alles abdecken können, sondern da muss man halt gucken, da gibt es gewisse Formate, die funktionieren dann halt bei den Jüngeren besser und andere Formate, die damit erreichst du dann halt Erwachsene besser. Und das wählen wir dann halt jeweils aus.
Und wenn ich so überlege, wo das junge Alter anfängt, da ist eine Sache, die mir immer in Erinnerung bleibt, das ist der Besuch in einer Grundschule, wo wir gemeinsam mit einem unserer PIs, Sebastian Schlüker, eben in einer Grundschule waren und beigewohnt haben, wie Sebastian eben also eine Unterrichtseinheit zum Thema Wissenschaft in der Grundschule macht. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich da super fasziniert davon war, wie man mit ein bisschen Aufwand, aber eben so die wissenschaftliche Methode, wie die Abläufe sind, eben auch den Grundschulkindern beibringen kann und die das dann auch wiedergeben können und dann experimentieren. Das war eine super tolle Erfahrung.
Da wurde dann natürlich nicht explizit Dinge aus dem Sonderforschungsbereich jetzt kommuniziert, sondern da ging es eher um eine etwas allgemeinere Flughöhe. Was ist Wissenschaft? Wie arbeitet man als Wissenschaftlerin? Aber ich denke, das ist auch Teil unserer Aufgabe. Wir sind ja Forschende, Wissenschaftler im SFB. Teil unserer Aufgabe sollte sein, jetzt mal völlig abgesehen von dem Thema, zu erklären, wie wir arbeiten und wie wir zu Erkenntnissen kommen. Und da sind solche Methoden, klar, in der Grundschule kannst du da nicht tief reingehen, da erklärst du jetzt nicht, wie wir uns als System selbst kontrollieren. Aber genau, wie du gerade gesagt hast, ne, wie werden Experimente konzipiert, wie werden Hypothesen gebildet, was lernen wir, also die Beobachtung, was lernen wir daraus, wie passen wir das Experiment wieder an? Da war ich auch völlig fasziniert, wie das schon mit Kindern geht.
Ja, und da gibt es ja den Begriff im englischen Raum der Science Literacy. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dafür eine gute deutsche
Entsprechung gibt. Ja, ich sage immer naturwissenschaftliche Grundbildung. Kannst du jetzt gut oder schlecht finden? Ja, oder genau. Wissenschaftliche Grundbildung. Ja, ist ein bisschen hölzern. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Grundbildung heißt halt so, du solltest mal in den Trog gefallen sein und verstanden haben, wo der Unterschied zwischen wissenschaftlichen Fakten oder Erkenntnissen ist und was Meinung ist, sage ich jetzt mal so als Gegensatz. So. Meinung kannst du halt relativ ohne Fakten dir bilden. So funktioniert aber Wissenschaft nicht. Ne?
Ja, genau. Und da leben wir ja schon in einer Zeit, wo häufig Meinung vor allem zählt. Und da, finde ich, kann man gar nicht früh genug anfangen, dass man eben so ein bisschen diesen Grundstein legt hin zur Science Literacy, dass eben Menschen in der Lage sind, eben zu verstehen, was ist jetzt Geschwurbel und Geschwätz und was ist eigentlich Wissenschaft.
Ja, ist ganz wichtig, glaube ich, weil die wissenschaftlichen Themen, an denen wir arbeiten, die Sonderforschungsbereiche behandeln, die sind so komplex, so spezialisiert geworden, dass du auch einem Laien gar nicht mal eben erklären kannst, was wir tun. Wir müssen sowieso reduzieren, wir müssen sowieso übersetzen, vereinfachen. Und deswegen wirst du dann am Ende natürlich, wird dir schwerfallen, jetzt wirklich bis ins kleinste Detail zu erklären, warum, ich greife jetzt mal aus einem völlig anderen Feld was raus, das Modell der Klimaforschenden vernünftige Prognosen raushaut. So. Da steckt so viel drin. Das wirst du nicht alles erklären können. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Öffentlichkeitsarbeit es schafft eben ein sehr fundamentales, grundsätzliches Vertrauen in die Wissenschaft zu erwecken. Um dann eben auch diesen Vertrauensvorschuss zu haben, wo die Leute sagen, okay, ich kann halt nicht mehr das kleinste Detail nachvollziehen, aber die arbeiten so sorgfältig, die kontrollieren sich selbst, die Methodik ist gut, die haben Dinge publiziert, ich sehe, dass, also wie die gearbeitet haben, ich vertraue denen jetzt auch mal dann ein Stück weit. Dieses Vertrauen in die Wissenschaft ist, glaube ich, extrem wichtig, denn das werden wir brauchen. Ich vertraue ja auch meinem Klempner oder meinem Automechaniker, weil ich es selber nicht mehr machen kann. Und deswegen machen wir Wissenschaftskommunikation, weil wir eben für dieses Vertrauen in die Wissenschaft werben wollen.
Ja, genau. Und wenn man das Vertrauen in die Wissenschaft hat und das System so ein bisschen kennt und versteht, dann versteht man auch, warum die Wissenschaft in Anführungszeichen ihre Meinung auch mal ändert. Das, wer es nicht weiter weiß, legt das irgendwie als Sprunghaftigkeit aus. Aber die Wissenschaft ändert eben die Meinung aufgrund von neuen Fakten. Und das muss man aber eben dann auch verstehen können.
Ich wäre jetzt vorsichtig, weil ich gerade gegenübergestellt habe, Fakten und Meinungen. Deswegen wäre ich jetzt mit, wir ändern unsere Meinung, wäre ich vorsichtig. Ich würde in dem Fall jetzt sagen, wir ändern die Interpretation der Fakten oder der Messungen oder der Daten. Da ändern wir die Interpretation oder das, was wir glauben, daraus zu lernen oder das, was wir glauben, was wir daraufhin tun sollten. Meinung ist für mich halt wirklich aus dem Bauch raus. Ja. Deswegen bin ich da vorsichtig, aber ich verstehe, was du meinst. Klar, also das Klassische, wir haben neue Daten, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, diese Krankheit ist doch schlimm oder wir müssen, keine Ahnung, Verbrennermotoren abstellen oder was auch immer, ja. Ja, genau. Deswegen halten wir die Öffentlichkeitsarbeit für wichtig. Und das Schöne ist halt, dass wir im Sonderforschungsbereich Öffentlichkeitsarbeit machen dürfen. Und dürfen heißt jetzt nicht, ja, wenn ihr sonst noch Zeit habt, macht das mal so während eurer Forschung, sondern es gibt wirklich Zeit in Form von Personalmitteln und Geld, wo dann gesagt wird, diese zusätzlichen Mittel dürft ihr nutzen, um Wissenschaftskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also Geld kommt bei dem Sonderforschungsbereich ja sowieso von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da wirbt man erstmal für das große Thema des Sonderforschungsbereichs. Und wenn man da dann den Antrag schreibt, dann kann man sagen, ja, wir würden gerne auch noch zusätzliche Mittel beantragen für, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, randständige Module. Und diese randständigen Module können zum Beispiel sein die Öffentlichkeitsarbeit. Aber müssen nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit sein, sind zum Beispiel auch integrierte Graduiertenkollegs. Also der feste Wille, dass du sagst, so, wir wollen unsere Studierenden, unsere Doktorandinnen und Doktoranden noch zusätzlich fördern, also der Sonderforschungsbereich ist ja eh schon ein ganz wundervolles, so eine wundervolle Einrichtung, wo man extrem gut forschen kann, weil Mittel da sind, weil ganz viele Leute da sind, die auf deinem Gebiet auch mitforschen. Also man ist einfach ein riesengroßes Team, aus dem man, wo man gemeinsam profitieren kann. Aber wenn man sagt, so darüber hinaus wollen wir unsere Doktorandinnen und Doktoranden noch zusätzlich fördern. Also wir wollen sie zu Konferenzen schicken, wir wollen sie ins Ausland schicken, wir wollen Workshops machen, wo wir noch Soft Skills fördern und so. Da ist ein integrierter Graduiertenkolleg die richtige Maßnahme, würde ich sagen. Und dafür kann man eben auch Gelder beantragen. Da gibt es dann noch andere Module, Informationsinfrastruktur beispielsweise. Wie gehen wir mit unseren Daten um? Wie wollen wir die zusätzlich nutzbar machen oder verarbeiten können gemeinsam? Da kannst du dann auch noch Geld für beantragen. Und eben auch Wissenschaftskommunikation. Und da musst du, also das vielleicht noch dazu gesagt, für diese Module, für diese Zusatzmodule, kannst du, wie gesagt, Geld beantragen. Du musst dann aber auch daran arbeiten. Also du musst dann wirklich auch in den Antrag schreiben, wir meinen das ernst. Also da schreibst du dann halt auch, ich spreche jetzt mal für die Wissenschaftskommunikation, da schreibst du halt auch einen 30 Seiten zusätzlichen Antrag nur über die Wissenschaftskommunikation. Was wollen wir tun? Wie wollen wir die Mittel einsetzen? Was ist unser Plan? Wen wollen wir erreichen? Also das ist nicht damit getan, dass man sagt, ja, und dann gib uns noch ein bisschen mehr Geld für die Wissenschaftskommunikation, sondern da muss man wirklich nachweisen, was man machen will. Und in unserem Fall würde ich jetzt auch sagen, waren wir relativ bescheiden jetzt mit den beantragten Mitteln. Das kann natürlich jeder sehen, wie er will, aber ich würde sagen, wir sind da recht bescheiden gewesen, denn wir haben deine Stelle beantragt und du hast eine halbe Stelle hier an der Uni, ne?
Ja, genau.
Und wir haben ein bisschen Mittel für Materialien, sag ich jetzt mal, beantragt. Aber das ist wirklich nicht viel, glaube ich. Ne?
Also nee, genau, das sind so tatsächlich ein paar tausend Euro, also nicht nix, aber wenn wir jetzt davon reden, dass irgendwelche Lasergeräte auch mal 200.000 Euro oder mehr kosten können, gemessen daran sind es wenig Mittel, die wir dann haben, die aber eben reichen, um dann zum Beispiel für unser Optik-Experimentierlabor Dinge anzuschaffen. Eine der neuesten Anschaffungen, die wir da jetzt haben, zum Beispiel ist ein Versuch zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Also da können wir jetzt wirklich mit einem Licht, mit einem Spiegel, mit Gerätschaften messen, wie schnell das Licht ist. Und das ist ein Versuch, der auch sehr gut ankam. Mhm. Also das fasziniert so die Schülerinnen und Schüler auch, die das dann eben mal erleben, dass man dieses Licht messen kann.
Mhm. Du sprichst jetzt schon richtig rein in die Maßnahmen, finde ich gut, weil das würden wir jetzt tatsächlich euch auch gerne mal erzählen, was wir denn so gemacht haben. Aus verschiedenen Gründen. Erstens macht es, glaube ich, auch Sinn, das sichtbar zu machen, was wir getan haben, aber das kann vielleicht auch eine Ideensammlung sein, wenn ihr selber irgendwo in der Wissenschaftskommunikation seid, dass ihr sagt, ach ja, das ist eigentlich eine gute Idee, in die Richtung können wir vielleicht auch mal was entwickeln. Wir haben heute schon den Kanal fürs Feedback genannt. Gerne, wenn ihr da speziellere Fragen habt, meldet euch gerne, dann können wir da gerne mal in den Austausch gehen. Wir haben, muss man dazu sagen, unsere Zeit hier im Sonderforschungsbereich auch genutzt, um uns mit anderen Sonderforschungsbereichen zu vernetzen. Wir waren in zwei größeren Projekten involviert, sage ich jetzt mal, wo wir uns regelmäßig getroffen haben und Ideen und Erfahrungen ausgetauscht haben, wie Wissenschaft kommuniziert werden kann. Also von daher, da sind wir auch sehr dran interessiert. Also das finden wir auch als eine der Aufgaben, dass wir nicht nur Formate entwickeln oder die umsetzen, sondern eben auch die Erfahrungen damit teilen und zugänglich machen. Bevor wir jetzt in die Details gehen, würde ich sagen, sagt uns doch nochmal, wir haben ja eigentlich so drei große Bereiche uns definiert, ne? Drei große Bereiche, in denen wir arbeiten wollten im SFB.
Genau, also die Bereiche, die wir da sehen, ist einmal die Zielgruppe so der jüngeren Leute, Schülerinnen und Schüler vor allem, die wir mit verschiedenen Maßnahmen erreichen können. Dann
ist super attraktiv natürlich für uns, ne? Also zum einen, sagen wir mal, wir sind so Oberstufe als Zielgruppe oder knapp drunter, sind natürlich auch potenzielle Studierende, ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Also da ist natürlich auch so ein bisschen Selbstzweck drin. Aber, gerade schon gesagt, wie wichtig das ist, Vertrauen in die Wissenschaft zu haben. Du willst eigentlich der kommenden Generation erklären, warum Wissenschaft Vertrauen verdient hat. Ne? Denn wenn du die Leute erstmal verlierst für die wissenschaftliche Methodik, dann wird es schwer, die zurückzuholen. Deswegen glaube ich, ist das eine extrem wichtige Zielgruppe. Da ist mir das auch wert, wenn die hier sind, zu sagen, okay, wenn euch jetzt was ganz anderes interessiert, dann reden wir vielleicht nicht so sehr über die Physik, sondern vielleicht auch mal über die Methodik, die wir hier anwenden. Wie funktioniert Universität? Wie kontrollieren wir uns? Wo kommt unser Geld her? Ne? Das mal transparent zu machen. Haben wir irgendwelche Abhängigkeiten? Kannst du dir Publikationen kaufen? Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man denen das klar macht. Also genau richtig, Schülerinnen und Schüler sicherlich so mit einer der wichtigsten Zielgruppen für uns.
Mhm. Genau, und dann haben wir aber auch die interne Zielgruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unserem Forschungsbereich, denen wir auch ein bisschen beibringen wollen, wie funktioniert das mit der Wissenschaftskommunikation eigentlich? Was könnt ihr machen? Was müsst ihr machen? Was für Stolperfallen gibt es da? Wo müsst ihr aufpassen? Und da können wir auch zum Beispiel dann das Experimentierlabor nutzen, um eben Doktoranden ich sag mal, ein bisschen niedrigschwelliger auch an die Kommunikation heranzuführen, dass wir eben sagen, mach jetzt mal eine Laborführung mit oder komm mal mit ins Labor und wir, du kannst mal zuschauen, welche Dinge wir da wie erklären. Also auch so ein bisschen als Möglichkeit des Ausprobierens intern, wozu wir auch den Podcast hier ja auch mit nutzen, dass eben die Leute hier die Chance haben, mal ein bisschen über ihre Forschung zu sprechen.
Genau. Also unser Credo ist natürlich, keiner muss Wissenschaftskommunikation machen. Also wenn du keine Lust dazu hast oder selbst glaubst, dass du kein Talent dafür hast, dann musst du das auch nicht machen. Aber jeder, der es gerne ausprobieren möchte, dem würden wir gerne die Chance oder eine Plattform bieten, das auszuprobieren. Man muss ja auch sagen, das ist so ein bisschen abgedroschener Satz immer mit dem, man kann gar nicht nicht kommunizieren. Hier in der Wissenschaft, muss ich aber sagen, macht dieser Satz echt nochmal Sinn, weil du wirst halt in der Öffentlichkeit dann, wenn du hier abgeschlossen hast, du wirst irgendwie dann als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler gesehen. Ne? Und wenn du dann eine Meinung äußerst zu irgendeinem Sachverhalt, kommunizierst du das natürlich auch immer als jemand, der als Wissenschaftlerin ausgebildet ist. Und die dafür zu sensibilisieren, ne, dass du eigentlich immer irgendwie kommunizierst und ja durch deine Ausbildung auch als Wissenschaftlerin kommunizierst, das finde ich auch irgendwie ganz wichtig.
Ja. Und dann haben wir so als drittes Feld
die breite Öffentlichkeit, ne?
Genau, da sind wir wieder. Die breite Öffentlichkeit. Nee, ich habe das jetzt auch mal Öffentlichkeit genannt oder eben verschiedene Öffentlichkeiten. Mhm. Also das sind dann Dinge wie, dass wir einen MINT-Pub-Quiz auf der MS-Wissenschaft machen oder die Nacht der Physik ähnliches. Also einfach wirklich Veranstaltungen, Museumsbesuche, Vorträge im Museum, sowas, wo eben Leute einfach hinkommen können.
Genau, ja. Genau, man könnte so ein bisschen frech sagen, die ersten zwei Gruppen, da haben wir immer noch so einen Hintergedanken. Ne? Ich habe ja gesagt, potenzielle Studierende oder intern natürlich, wir wollen unsere WissenschaftlerInnen auch ausbilden für die Wissenschaftskommunikation. Hier bei der dritten Gruppe sind wir wirklich völlig ohne Hintergedanken. Wir wollen eigentlich wirklich nur Spaß mit Wissenschaft haben oder wir wollen Wissenschaft kommunizieren. Da ja, ist uns jede Zielgruppe recht, wenn man so will.
Wir nehmen sie alle.
Wir nehmen sie alle. Ja, sollen wir uns mal angucken, was wir da so gemacht haben? Sollen wir mal in so eine, also Schülerinnen und Schüler so als erste Gruppe, sollen wir uns die mal vornehmen und auch mal so drauf schauen?
Genau, steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein.
Der erste große Brocken, glaube ich, da haben wir auch lange dran gearbeitet, aus verschiedenen Gründen, weil natürlich erstmal konzipiert werden will und dann auch eingerichtet werden will, ist das Schullabor. Und da kann man, glaube ich, dann auch ganz gut sehen, dass da natürlich, wenn, weiß ich nicht, also du hast gerade gesagt, einige wenige tausend Euro haben wir im Jahr zur Verfügung, die sind natürlich schnell weg, wenn man jetzt so einen Raum einrichten will, ein paar schöne Tische, ein paar Rollcontainer, ordentliche Stühle, dann ist das Geld für ein Jahr schon mal weg oder für zwei. Ne?
Ja, und dann, ich sag mal, in dem Fall war es jetzt auch so, also einige von euch haben eine Uni wahrscheinlich auch schon mal von innen gesehen und Unis können sehr unterschiedlich von innen aussehen und der Raum war auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da sind wir ganz ehrlich. Nee, aber da sind wir auch dankbar, dass es dann auch relativ kurzfristig möglich war, dass da einfach nochmal neuer Boden verlegt wird, die Wände gestrichen werden, einfach damit wir da wirklich einen offenen, einladenden Raum schaffen, wo sich Leute eben dann auch wohlfühlen und gerne reinkommen.
Was ist die Idee von diesem Schullabor?
Da ist eben die Idee, dass wir einen Einblick geben in die Arbeit des Forschungsbereichs und wir nennen das ja Optik-Experimentierlabor. Und da haben wir im Prinzip drei verschiedene Tische. Es gibt einen Tisch, da zeigen wir die Welleneigenschaften von Licht. Also ihr kennt vielleicht den Begriff des Welle-Teilchen-Dualismus. Dann gibt es einen Tisch, da zeigen wir die Teilcheneigenschaften von Licht. Und einen dritten Tisch, da zeigen wir, wie wir Licht als Werkzeug einsetzen. Als Laser, als Stroboskopeffekt. Also so Sachen einfach, um da irgendwie eine runde Sache draus zu machen. Und wir versuchen bei den Experimenten, die wir da zeigen, auch relativ nah an der eigentlichen Forschung zu sein und komplementieren das dann dadurch, dass wir sehr, sehr gerne nach Möglichkeit, wenn die Zeit es zulässt, auch nochmal in eines der echten Labore gehen. Und wir hatten dann eben vorher bei Licht als Werkzeug schon so einen kleinen Laseraufbau mit Spiegel und halbdurchlässigem Spiegel und sowas. Und dann gehen wir oben ins Labor und auf einmal sehen die Jugendlichen, ach guck mal, das, was wir eben da in klein als Spielzeug gesehen haben, findet eben da oben tatsächlich in groß so statt.
Ein Punkt, den du jetzt, du hast immer gesagt, wir zeigen eigentlich, im Idealfall zeigen wir gar nicht so viel, ja, sondern die Schülerinnen und Schüler erfahren Dinge selbst, ne, indem sie selber Dinge in die Hand nehmen können. Also wir experimentieren da halt mit harmlosen Lasern, Laserpointern im Prinzip, aber mit Beugungsgittern zum Beispiel, wo die selber den Laser in der Hand haben können und mit den Beugungsgittern experimentieren können. Das ist natürlich der Idealfall, ne, dass die selber da Phänomene beobachten, die sie sich möglicherweise gar nicht erstmal erklären können und wir können sie dann da durchleiten und dann gemeinsam uns überlegen, was wir da über die Natur lernen. Und das hat natürlich viel Zeit gekostet, was jetzt so aus einem Guss erscheint, drei Tische und dann gehen die von Tisch zu Tisch und lernen die Eigenschaften von Licht und wie wir Licht als Werkzeug benutzen. Das hat natürlich gedauert. Naja, du musst ja erstmal Experimente überlegen. Die Experimente sollen irgendwie nicht zu komplex sein, aber dann doch auch die physikalischen Phänomene zeigen. Die dürfen nicht gefährlich sein. Also die Kinder und Jugendliche dürfen sich da ja nicht irgendwie verletzen. Das war gar nicht so einfach, aber wir haben über Monate und Jahre dann eben uns so einen ganz netten Fundus aufgebaut. Der eigentlich auch noch dokumentiert werden soll. Also die Idee ist jetzt halt, oder das funktioniert ja auch schon, dass uns jetzt, also das Schullabor ist ja offen eigentlich. Ne? Du kannst uns anschreiben, dich anschreiben. Wir haben eine Schulklasse hier im Ruhrgebiet. Wir würden euch gerne mal besuchen in der Uni. Und dann machen wir einen Termin. Und dann kommt ihr mit der Klasse oder mit dem Leistungskurs oder was auch immer hier hin. Und dann haben wir ein Programm für euch.
Genau, und das ohne uns zu sehr selber loben zu wollen, nur so ein bisschen. Das
dürfen wir schon.
Nee, das finde ich, haben wir auch ganz schön eigentlich gemacht, weil wir das so ein bisschen modular aufgebaut haben. Also wenn du jetzt sprichst von Besuchen von Schulklassen, wir sind da ziemlich flexibel. Also von 90 Minuten bis 6 Stunden können wir da im Prinzip alles machen und haben wir auch schon alles gemacht. Also 6 Stunden heißt natürlich nicht, wir sind 6 Stunden in dem Optik-Experimentierlabor, sondern wir zeigen auch andere Teile der Unis. Wir holen unsere technische Assistentin dazu, die ein bisschen erzählt, was kann man an der Uni eigentlich noch machen, außer zu studieren. Und
wir zeigen Hörsäle, wir gehen mal in die Mensa. Also das hat jetzt nicht unmittelbar dann was mit dem Sonderforschungsbereich zu tun, aber dennoch zeigt es die Universität als Arbeitsplatz oder als Lernplatz, würde ich sagen.
Ja, genau.
Aber natürlich auch ganz viel zum Sonderforschungsbereich. Aber wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt wirklich modular. Da können wir auch verschiedene Tauchtiefen wählen. Ne? Also wir würden halt bei einem Leistungskurs andere Physik zeigen als in der 7. Klasse natürlich. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile können wir uns da ganz gut anpassen an die BesucherInnen.
Ja. Und diese Momente, die ich im Labor oder im Experimentierlabor so liebe, ist, wenn man dann eben so 2, 3 Experimente gemacht hat und dann haben wir so ein paar Sachen, da zeigen wir dann tatsächlich was und dann lassen wir eben die Kinder nochmal besonders überlegen, ja, was ist denn eigentlich jetzt da, was ist da Phase? Und wenn die dann eben clever sind und mitdenken und dann eben so ein Erfolgserlebnis haben und wir auch merken, ah cool, das haben die sich jetzt echt erarbeitet und verstanden, das finde ich selber einfach immer total schön.
Ja, das stimmt, ja. Was wir noch machen wollen, was wir noch nicht gemacht haben, wir wollen das Schullabor etwas besser dokumentieren. Also es wäre jetzt auch schön, wenn ihr irgendwie hier jetzt einen Link haben könntet, dann klickt ihr da drauf und dann seht ihr die Experimente. Denn vieles kann man natürlich auch zu Hause machen oder in der Schule. Haben wir noch nicht gemacht. Müssen wir mal gucken, wann wir dafür Zeit finden. Würde ich eigentlich super gerne mal machen oder machen lassen von der studentischen Hilfskraft. Müssen wir mal gucken. Das gibt's noch nicht, aber wir haben ja eine Webseite vom SFB und auch von diesem Ö-Bereich, nennen wir das immer, dem Öffentlichkeitsarbeitsbereich des SFBs. Und da findet ihr auch Infos zu unserem Schullabor, also falls ihr da Interesse habt, ein paar Bilder sehen wollt.
Ja, ich muss gerade lachen bei der Website, weil ich mich daran erinnere, als die heiße Phase des Antrags war und die Phase der Begehungen. Da gab es mal ein bisschen die Beschwerde, dass unsere Ö-Seite bei Google besser gerankt ist als die eigentliche SFB-Seite.
Warum eigentlich? Also gibt es ja Gründe?
Also ich glaube letztlich wahrscheinlich, weil Google auch deutsche Inhalte da bevorzugt vor englischen.
Okay.
Aber ja, es war so ein bisschen intern ein bisschen witzig.
Naja.
Oder auch nicht.
Genau. Genau, bleiben wir mal bei Schülerinnen und Schüler. Wir haben noch ein Projekt, was wir einmal im Jahr machen, was ein größeres Projekt ist, das ist Freestyle Physics. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das hat auch nicht wirklich was mit dem Sonderforschungsbereich zu tun, aber der Sonderforschungsbereich unterstützt natürlich sehr Freestyle Physics. Idee ist ein Physikwettbewerb. Also ich mag immer die Erklärung von unserem Chef Axel Lorke, der dafür verantwortlich ist, also der sich dieses Format erdacht hat und eben, wie gesagt, seit Jahrzehnten durchführt. Der gesagt hat, so, es gibt in der Schule so verschiedene Wettbewerbe oder Möglichkeiten, wo Schülerinnen und Schüler ihre Talente zeigen können. Es gibt Sportfeste, da können die Sportlichen glänzen. Es gibt Theater- und Musikveranstaltungen, wo die musikalischen, musisch Begabten sich zeigen können. Im Kunstunterricht kannst du was malen und dann wird das in die Flure gehangen. Aber was ist eigentlich mit unseren lieben Nerds? Ne? Also so die naturwissenschaftlich Begabten, die mathematisch Begabten, wo können die eigentlich mal zeigen, was sie können? Eckenrechnen ist ja auch nicht mehr erlaubt. Ne? Also fällt das weg. Und da war eben die Idee, dass du so einen großen Physikwettbewerb an der Universität machst. Man gibt Monate vorher die Aufgaben raus, sagt zum Beispiel, wir brauchen ein Tauchboot, sollt ihr bauen, was abtaucht und dann selbstständig 60 Sekunden am Grund eines Beckens bleibt und dann möglichst präzise nach 60 Sekunden wieder auftaucht, sowas zum Beispiel. Ne? Und dann haben die Schülerinnen und Schüler eben ein paar Monate Zeit, an dieser Aufgabe zu arbeiten und die zu optimieren. Und dann kommt die große Woche Freestyle Physics hier an der Uni, wo ja Tausende Schülerinnen und Schüler kommen. Ja. Also ist jetzt nicht unüblich, dass man in starken Jahren 2000 Kinder hier hat, Kinder und Jugendliche. Ja, und dann werden die Wettkämpfe durchgeführt. Wir haben immer 5 Aufgaben pro Jahr und an jedem Tag ist dann halt eine Aufgabe, die dann, wo das große Finale quasi ist. Also man muss sich nicht qualifizieren fürs Finale, wenn du irgendwie dich angemeldet hast, darfst du mitmachen. Aber da an dem Tag entscheidet dann halt wirklich die Leistung sozusagen, wer die Aufgabe am besten löst. Genau, das ist Freestyle Physics.
Und Freestyle Physics ist eine mega tolle Veranstaltung, finde ich. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt sitzen würde ohne Freestyle Physics.
Echt?
Nicht, weil ich da irgendwie erfolgreich teilgenommen hätte, aber weil du in deinem Podcast methodisch inkorrekt auch immer von dieser Freestyle-Woche erzählt hast. Und ich da dann schon immer dachte, boah, das ist so cool, was sie da veranstalten. Das würde ich total gerne mal miterleben.
Und konnten meine Erzählungen mit dem Hype mithalten? Also ist es in Wirklichkeit ausreichend gut? Oder?
auf jeden Fall. Also ich freue mich jedes Jahr auf die Freestyle-Woche. Ja. Ich freue mich auch, wenn die Woche geschafft ist, muss ich auch ehrlich zugeben. Es ist schon auch eine anstrengende Woche, aber super cool. Also ja. Was die da alles auf die Beine stellen, das macht einfach super Spaß, das zu sehen. Also echt toll.
Wie gesagt, nicht nur von unserem Sonderforschungsbereich, aber die PIs und die Doktorandinnen und Doktoranden sind da einfach beteiligt. Wir brauchen ja ganz, ganz viele Menschen, die da als Juroren arbeiten oder die ja anderweitig helfen. Und da sind wir natürlich ganz stark auf den Sonderforschungsbereich angewiesen, auch an die ganzen Personen. Und die sind auch mit ganz viel Freude dabei. Und wir hatten auch also natürlich Infostände zum Sonderforschungsbereich. Und unser Schullabor ist beispielsweise bei Freestyle Physics auch geöffnet. Ja. Unsere Labore sind geöffnet, wo dann die die Gruppen dann halt in Pausen, wenn nicht gerade Wettkämpfe sind, eben in die Labore kommen können. Und da sind halt auch Sonderforschungsbereich Labore dabei. Also eine gute Gelegenheit eben zu zeigen, was wir im Sonderforschungsbereich machen.
Und diese 1000 oder 2000 Schülerinnen und Schüler sind natürlich nicht alleine unterwegs, sondern sind begleitet von Lehrerinnen und Lehrern. Und Lehrerinnen und Lehrer sind auch so ein bisschen eine Zielgruppe, die wir mit im Auge haben.
Und als Multiplikatoren
genau, sozusagen. Ne? Genau. Also wer hat so viel Kontakt zu so vielen verschiedenen Kindern und Jugendlichen wie Lehrerinnen und Lehrer? Mhm. Kaum eine andere Gruppe. Und ein Thema, was manchmal so ein bisschen hinten runterfällt im Schulunterricht in der Physik, ist eben die Festkörperphysik. Dabei, also wie unser Chef sagt, ist Festkörperphysik doch die tollste Physik von allen Physiken. Festkörperphysik heißt also im Prinzip alles, kondensierte Materie, alles, was man so anfassen kann, ist eben, also fällt unter die Festkörperphysik. Und da hat also vor allem Axel Lorke mit der Heraeus-Stiftung einen Festkörperphysik-Koffer entwickelt mit ganz vielen verschiedenen Exponaten, mit Experimenten für den Schulunterricht, mit Begleitmaterialien. Und da haben wir zum Beispiel auch noch Erklärvideos gemacht, die eben den Inhalt des Koffers wiedergeben. Die findet man auch auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, da hat der SFB dann einen Teil dazu beigetragen, dass eben Festkörperphysik ein bisschen mehr und ein bisschen besser vielleicht in einigen Schulen vermittelt werden kann.
Ich weiß, du hast es jetzt nicht erwähnt, ne? Vor allem unser Chef hat sich da dann reingekniet, auch Fortbildung für Lehrerinnen zu machen, hast du schon gesagt. Also es gibt so Physik-Fortbildungen, die regelmäßig gemacht werden und angeboten werden von der DPG, also von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, im Fortbildungszentrum in Bad Honnef beispielsweise. Und da findet, glaube ich, in diesem Jahr schon der dritte, glaube ich, statt, den er macht. Also da kann man dann hingehen als Lehrender und dann unter anderem auch diesen Festkörperkoffer gezeigt bekommen.
Ja, und da habe ich die Tage auch mal ein bisschen Feedback zu dem Koffer noch gelesen, was eben Lehrerinnen und Lehrer geschickt haben. Und der kam im Großen und Ganzen schon gut an. Ist auch von einigen schon sinnvoll eingesetzt worden und waren einfach Exponate, die die Leute auch fasziniert haben. Also sowas wie ein Formgedächtnisdraht, der eben, also in dem Fall eine Büroklammer ist, die kann man langziehen, verknoten, wenn man die in heißes Wasser wirft. Zack, ist auf einmal wieder die Büroklammer. Oder zum Thema LCD-Bildschirme, Polarisationsfilter, haben wir da einen Gameboy reingelegt, wo wir den Polfilter entfernt haben. Also wo man erstmal nur ein weißes, helles Licht sieht und gar nicht mehr, aber dann eben mit dem richtigen Filter sieht man eben, ah, guck mal, das ist ja Super Mario, was da läuft. Und das waren Sachen, die eben eine gewisse Alltagsnähe dann auch haben für die Schülerinnen und Schüler, eben wie so Bildschirme funktionieren oder ein Exponat zum Thema durchsichtiges Metall, womit man eben auch Touchscreens zum Beispiel herstellen kann. Also so, dass eben einfach ein bisschen was aus der Alltagswelt der Schüler dann physikalisch noch erklärt wird. Mhm.
Genau, vielleicht abschließend zu dieser Gruppe Schülerinnen und Schüler auch noch, prinzipiell gehen wir auch in Schulen, also falls mal irgendwie, das haben wir jetzt etwas länger nicht mehr gemacht oder wir haben zumindest keine Anfrage mehr dafür bekommen, aber prinzipiell würden wir auch in Schulen, in Schulklassen gehen und dort die Aktivitäten des Sonderforschungsbereichs erklären oder die Frage, wie arbeiten eigentlich Physikerinnen oder Wissenschaftlerinnen an der Universität, also das finden wir auch gut, ja, genau. Also das so der große Abschnitt Schülerinnen und Schüler, wobei ja von dir schon zu Recht erweitert auf Lehrpersonal. Ne?
Genau, und Thema Workshops. Die Workshops gibt es eben nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern Workshops sind auch was wir eben SFB-intern machen. Workshops zum Thema Wissenschaftskommunikation allgemein oder Social Media oder Podcast-Workshop haben wir gemacht. Das sind Sachen, die wir zum Beispiel bei Doktoranden-Retreats, angeboten haben, wo dann verschiedene Veranstaltungen parallel liefen und eben auch die Leute bei uns einen Workshop besuchen konnten. Oder auch die wir hier an der Uni angeboten haben. Mhm. Und das ist einfach für uns so ein Vehikel, dass wir eben den Leuten hier intern auch die Möglichkeit geben wollen, sich weiterzubilden. Was für uns auch die Möglichkeit ist, eben Leute nochmal kennenzulernen, die eben grundsätzlich Bock auf Kommunikation haben.
Ja, das ist richtig. Also du hast gerade so eingeschränkt, erst also Workshops für den Sonderforschungsbereich, du hast so intern gesagt, oder beziehungsweise die Uni. Aber wir sind ja auch deutlich noch darüber hinausgegangen. Ne? Wir haben ja auch Workshops jetzt auf der DPG gemacht, also der deutschen, also oder auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Da sind wir sozusagen schon einen Schritt weiter gegangen und wir haben ja auch schon externe Anfragen angenommen. Ne? Wir waren ja auch schon an externen Instituten, die wir dann besucht haben, wo die gesagt haben, okay, wir finden das, was ihr da macht, spannend. Würdet ihr mal vorstellen, wie ihr das macht, was ihr da tut? Das hat halt auch immer super Spaß gemacht, weil das teilweise dann halt WissenschaftlerInnen aus ganz anderen Bereichen sind. Ne? Also wir haben ja mit Medizinern zum Beispiel schon mal zusammengearbeitet in Frankfurt. Das war ja auch für uns spannend, ne? Weil wir natürlich sagen können, okay, visuelle Geschichten beispielsweise, so Instagram, klar, haben wir die hier schon mal durchgespielt, in Anführungsstrichen, mit unseren physikalischen Laboren oder so, aber da mal einen Einblick zu haben, wie kann in einem ganz anderen Bereich kommuniziert werden, visuell mit Bildern, war für mich auch total spannend. Also weil wir da ja nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Sachen haben, ne? Also so einen externen Blick. Ne? Ich verstehe ja gar nicht, was die da machen. Ja. Wenn die mir dann auf einmal mit den Instagram-Stories erklären, was die tun, kann ich ja nochmal ganz anders Feedback geben, als wenn mir hier eine Physikerin erklärt, was sie tut, wo ich ja sowieso verstanden habe, was sie tun. Also finde ich schon sehr spannend. Ist zum einen, das haben wir schon gesagt, ne, so weil wir natürlich motivieren wollen zum Kommunizieren. Ne. Wir haben häufig auch gefragt, so würdet ihr gerne mehr kommunizieren? Ne? Oder habt ihr überhaupt Interesse an Wissenschaftskommunikation? Würdet ihr das gerne tun? Und dann haben wir halt auch gefragt, ne, was hindert euch möglicherweise daran? Und da kommen dann ja interessante Antworten zustande. Ne?
Genau, die mit Abstand häufigste Antwort ist Zeit.
Ja,
Zeit ist das, was uns eben an mehr Kommunikation hindert. Aber ich weiß, wir haben heute auf diese Grafik auch nochmal beide zusammen drauf geguckt. Eine Antwort, die ich da auch nie vergessen werde: Warum kommunizierst du nicht so viel? Was hält dich davon ab? Antwort: Ich hasse Menschen.
Das ist übrigens ein sehr, sehr guter Grund, nicht zu kommunizieren. Finde ich gut. Wenn man seine Leidenschaft und seine Fähigkeiten kennt, dann sollte man danach auch handeln. Wie ich gerade schon gesagt habe, das muss nicht jeder kommunizieren.
Genau.
Ne? Aber tatsächlich, ich wollte eher darauf hinaus, dass die meisten Leute sagen, ich habe keine Zeit. Und da würde ich natürlich gerne Vorurteil, würde ich gerne damit dann entkräften oder zumindest mal versuchen zu entkräften, dass wir zeigen, dass es auch Kommunikationsformen gibt, die nicht viel Zeit brauchen, würde ich jetzt mal sagen. Also klar, ein bisschen Zeit muss man sich dafür nehmen, wenn man denn Lust hat, aber das kann halt relativ schnell gehen. Ne? Also Beispiel wäre unser Podcast hier, dass wir den Leuten halt sagen, hör mal, wir finden dein Thema so spannend, möchtest nicht mal zu uns kommen in den Podcast und mal eine Stunde darüber reden. Und in unserer Vorstellung ist es halt auch wirklich nicht mehr Aufwand für die jeweiligen Doktorandinnen oder Doktoranden. Die werden sich wahrscheinlich vorher ein bisschen Gedanken machen und wir machen uns ja auch ein bisschen Gedanken, aber im Wesentlichen soll die hier hinkommen und ein nettes Gespräch darüber führen, was sie sowieso den ganzen Tag im Labor machen. Das ist ja jetzt die müssen ja jetzt hier keine Disputation machen oder so. Die werden von uns ja nicht gelöchert, das ist ja keine Prüfung, sondern die können ja ganz entspannt darüber reden. Das wollen wir ihnen halt zeigen, ne? Also klar, einen eigenen Podcast aufbauen, das kostet Zeit, oder einen eigenen YouTube-Kanal. Aber mal irgendwo zu Gast sein, sich anbieten, vielleicht, also bei uns geht es natürlich einfach, aber vielleicht auch draußen, ne, bei anderen Podcasts sich anzubieten und zu sagen, hier, ich höre gerne deinen Wissenschaftspodcast, ich habe da ein tolles Thema, ich forsche hättest du Lust, mich als Gast einzuladen, ey, dann gehen so viele Türen auf, ne? Weil da draußen so viele Leute Content produzieren und eigentlich genau auf diese Expertinnen angewiesen sind. Das würden wir gerne vermitteln, ne? Und dafür würden wir halt gerne werben. Und Wissenschaftskommunikation kann ja auch möglicherweise ein Karrierepfad sein. Ne? Also was machen unsere Absolventinnen, wenn die hier fertig sind? Ne? Also klar haben wir die Vorstellung, dass die alle exzellente WissenschaftlerInnen werden, überall in der ganzen Welt als Professorinnen dann arbeiten. Das wird aber bei manchen nicht funktionieren. Erstens sind die Plätze sehr knapp für diese Stellen. Aber für manche Lebenskonzepte passt das auch einfach nicht. Ne?
Ich würde eher schon sagen, das wird vielleicht bei manchen funktionieren, aber bei der Mehrheit.
Ich wollte nicht so demotiviert klingen, aber du hast natürlich völlig recht, das ist eher die Ausnahme. Das heißt, wo gehen die Leute hin? Die gehen ganz viel in die Wirtschaft natürlich. Als Physiker bist du natürlich bei technischen Firmen extrem beliebt und gesucht. Du kannst in die Wirtschaft gehen. Ganz viele gehen ja, glaube ich, auch beispielsweise zu Banken oder Versicherungen, weil wir halt mal gezeigt haben, dass wir ganz gut mit Zahlen umgehen können. Aber für manche ist es vielleicht auch ein bisschen, die wollen eigentlich weiter mit der Wissenschaft verbunden sein. Ne? Und da ist sowas wie Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus möglicherweise ein Weg, den man dann gehen kann, um immer noch mit der Wissenschaft verbunden zu sein, immer noch erklären zu können, lehren in Anführungsstrichen zu können. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn man erste Erfahrungen gemacht hat. Ne? Wenn man hier in Kontakt mit uns beispielsweise dann, Twitter, Twitter machen wir alle nicht mehr, aber gibt es gar nicht mehr, stelle ich gerade fest. Aber weiß ich nicht, einen Instagram-Kanal mal ausprobiert zu haben oder mal ein Video gedreht zu haben oder mal hier im Podcast aufgetaucht zu sein und so erste Arbeitsproben zu haben, Blog zu schreiben, was man so tut. Ja, das ist eben auch etwas, wo wir sagen würden, das ist auch unser Angebot, ins Interne zu sagen, so hier, vielleicht ist das ein Talent, was ihr mal ausprobieren wollt.
Ja.
Ja, und dann kommen wir zu deinem Lieblingsbereich, wie du immer so schön sagst, die breite Öffentlichkeit, ne?
Genau, das sind ja die Maßnahmen, mit denen wir alle Leute auf einmal ansprechen wollen. Das ist ja so mein Steckenpferd.
Ja. One size fits all.
Ne? Genau, unsere Spezialität.
Nein, das wollen wir natürlich nicht, aber die Öffentlichkeit, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, also verschiedene Maßnahmen, die wir da so reinwerfen, wo wir sagen, okay, da bietet sich gerade was an oder ja, meistens ist es so, ne? Also gut, der Podcast wäre jetzt vielleicht ein Beispiel von etwas, was wir wirklich eigentlich, das hatten wir von Anfang an eigentlich auf dem Schirm. Ne? Wir beide sind ja podcast-affin, beide machen wir unseren eigenen Podcast privat. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, diese Kompetenz oder also wir machen es einfach auch gerne, ne? Wollen wir einbringen und wollen dann eben für den SFB auch einen Podcast machen. Also das stand eigentlich schon von vornherein fest. Aber man muss sagen, einiges hat sich auch so ergeben. Ne?
Ja, und einige Sachen, da behaupte ich mal, da weder du noch ich hätten damit gerechnet, dass das stattfindet. Also zum Beispiel denke ich jetzt, dass wir eben ein Mint-Pub-Quiz auf einem Schiff abhalten. Habe ich auch noch nicht gedacht vor ein paar Jahren. Hat sehr viel Spaß gemacht auf der MS Wissenschaft, dem schwimmenden Science Centers, was jedes Jahr gerne auf dem Rhein, aber auch auf anderen Flüssen unterwegs ist und immer so ein Überthema hat. Mhm. Ja, und da waren wir eben 2023 war das, dabei und haben eben einen Mint-Pub-Quiz gemacht mit Experimenten, mit Fragen. Das war eine schöne Sache, hat Spaß gemacht.
Ja, man muss dazu sagen, die MS-Wissenschaft, du hast gerade schon gesagt, hat so ein Oberthema. Die sind aber auch immer froh, wenn sie an den Anlegepunkten lokale, ich sag jetzt mal Partner haben. Also das können Universitäten sein, muss aber natürlich nicht. Könnten auch Institute sein oder Vereine, die eben auch etwas ja, Wissenschaftliches präsentieren wollen. das war so der Aufhänger für uns. Also die MS Wissenschaft liegt halt immer auch irgendwo im Ruhrgebiet an, häufig auch in Duisburg. Und dann haben wir die halt mal angefragt und gesagt so, wie wäre das denn? Wir würden eigentlich vom Sonderforschungsbereich auch gerne einen Beitrag leisten. Was können wir machen? Und dann haben wir uns unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie kamen wir aufs Pub-Quiz? War das sogar eine Idee von dir oder von denen? Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwie stand auf einmal dieser Pub-Quiz im Raum. Und das haben wir dann, da haben wir dann angebissen eigentlich, weil wir die Idee so schön fanden. Also Pub-Quiz ist ja bekannt, man trifft sich in der Kneipe und macht dann irgendwie Quizze halt in Gruppen. Und am Ende zählt man aus und hat einer gewonnen, aber vor allem hatten viele Spaß. Und genau das hatten wir eben uns auch überlegt. Ne? Wir machen das Gleiche, nur nicht im Pub, sondern auf einem Wissenschaftsschiff und auch weniger Alkohol, aber wissenschaftliche Fragen. Mhm. Und da haben wir, also das war wirklich gut, muss ich sagen. Also ich hätte auch gerne teilgenommen, muss ich sagen, weil wir hatten das nicht, das waren jetzt nicht nur Fragen, also welches Element hat die Ordnungszahl 17, sondern wir hatten natürlich Fragen aus der Physik, aus der Astronomie, wir hatten Geräusche, die man raten musste, Bilder aus der Wissenschaft, die man raten musste, und ich glaube, das war eine ganz runde Nummer. Also wir waren ausverkauft, also das hat keinen Eintritt gekostet, aber wir hatten eine begrenzte Teilnehmerzahl, weil wir abschätzen mussten, wie viele da kommen, und insofern waren wir ausverkauft, und das war einfach ganz toll, also dass man so viel Spaß haben konnte mit Wissenschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich die mega Überleitung, weil du gerade die Geräusche schon genannt hast. Also da sind wir bei Geräuschen und Tönen. Und bei Dingen, bei denen man vorher gedacht hätte, das wird man eher nicht machen. Also dass du mal noch vor einem Orchester auf einer Bühne stehst und das Orchester dirigierst, hast du wahrscheinlich auch eher nicht erwartet. Aber auch das ist tatsächlich passiert in den letzten Jahren. Ne?
Ich weiß nicht, wie das Orchester jetzt findet, dass du es als Geräusch bezeichnest, aber gut, das war ja dein.
Das ist nur wegen meines physikalischen Hintergrundes. Ja. Ich weiß, es sind keine Töne, denn es sind verschiedene Frequenzen.
Sehr gut. Ja, das hat sich halt auch angeboten. Oder ist auf uns zugekommen, und da haben wir zugeschnappt, kann man sagen, weil da haben wir eine Kooperation gehabt, wo das Orchester eben gespielt hat und wir in den Pausen zwischen den Stücken Physik erklärt haben. Auch aus dem Sonderforschungsbereich Physik. Das Oberthema war Chaos und Ordnung, und da bieten sich natürlich Schnittmengen. Also was heißt Chaos und Ordnung in der Physik oder in der Wissenschaft? Und gleichzeitig natürlich auch, gibt es Chaos und Ordnung in der Musik? Und da sagt man natürlich selbst als musikalischer Laie sofort, ja, ganz offensichtlich gibt es da Stücke, die eher ein bisschen durcheinander wirken und ein bisschen geordneter wirken. Und so haben wir eben beide für uns, aber gemeinsam dann diese Themen zusammen auf eine Bühne gebracht. Das war natürlich schon wirklich irre. Also das Dirigieren war auch cool, aber wir hatten einen so einen Teil, ich weiß gar nicht mehr, was ich da für ein Phänomen erklärt habe, aber irgendein physikalisches Phänomen und eine Beobachtung, glaube ich. Ich glaube, turbulente und chaotische Strömungen, da sah man dann auf der Leinwand sah man den Qualm einer Kerze, die ausgeblasen wurde, und dann siehst du in manchen Bereichen siehst du eine laminare Strömung, also eine, ich sag mal, sehr geradlinige, gerichtete, und danach etwas höher über dem heißen Docht eine turbulente Strömung, also so Verwirbelungen. Und während ich das noch erklärte, fing das Orchester an, das nächste Stück zu spielen. Das war ein Stück, was ganz, ganz leise und sachte anfing. Das heißt, ich konnte moderieren, und unter meiner physikalischen Erklärung lag ein live spielendes Orchester. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass mir das mal passiert. Aber ich habe so gedacht, so müsste eigentlich jede Vorlesung sein. Du hast hinten immer so ein Orchester, was dann so mit Crescendo reingeht und die Leute wieder aufweckt. Also das war schon... Der war so fast cineastisch. Ne? Also ja. man merkt dann ja erstmal, welche Wucht und Gravitas auf einmal durch so ein Orchester reinkommt. Also das war schon sehr, sehr cool, ja.
Mega. Ja, und es gab ja nicht nur Vorträge mit Orchester, sondern auch Vorträge, die du und Axel in Museen gehalten habt. Auch zum Thema, ich glaube, Chaos und Ordnung gab es, aber auch mal Wissenschaft statt Schwurbelei.
Genau, was ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Meinung oder Schwurbelei, genau. Und tatsächlich sehr, sehr präzise, die Arbeiten im Sonderforschungsbereich haben wir da auch vorgestellt in zwei Museen, wo es wirklich, also knallhart würde ich jetzt nicht sagen, aber ausschließlich um die Sachen des Sonderforschungsbereichs ging. Ja, das ist das hat sich auch so ergeben. Das hätten wir auch am Anfang eigentlich nicht gedacht und auch nicht so gesehen, aber da gibt's ganz interessante Schnittmengen eigentlich mit Museen. Also da sind natürlich einfach schon mal sehr interessierte Menschen, die gerne Fragen stellen und auch gerne nachdenken. Also von daher ist da so eine Zielgruppe, die ja so sehr dankbar ist. Und ganz häufig hast du natürlich auch Ausstellungen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Dann natürlich auf künstlerischer Weise, ne? Also wir hatten eine Ausstellung hier im Lehmbruck-Museum von Alicia Quade, die hat sich auch mit Symmetrien beschäftigt beispielsweise oder mit Reflexion, Spiegelbildern. Und das sind natürlich auch, was ist Wirklichkeit? Also ist die Abrasterung eines Objekts und das Übersetzen in Zahlen, ist das die Wirklichkeit? Ist das das reale Objekt oder ist das nur die Transformation? Also ganz, ganz spannende Fragen, die wir natürlich in der Physik eigentlich auch stellen, ne? Oder Methoden, die wir auch benutzen. Und das war ganz spannend, also die künstlerischen Objekte sich anzugucken und dann zu sagen, sowas Ähnliches machen wir in der Physik auch oder wir nutzen dieses Prinzip auch so. Also kam, glaube ich, auf beiden Seiten super an. War für uns sehr bereichernd, aber fürs Publikum da auch. Du kommst da halt nochmal mit Leuten ins Gespräch, die du vielleicht nicht erreichen würdest, wenn du sagen würdest, ja, hier ist die Uni, wir machen mal die Türen auf, kommen sie rein, wir reden über Physik. Kommen halt nicht, ne? Aber wenn du sagst so, wir kommen zu euch, wir sind im Museum, dann und wir reden vielleicht erstmal über Kunst, aber eben auch, wir lernen was von euch über Kunst und wir erzählen euch dann ein bisschen was, wie unsere Sicht darauf ist, weil wir aus der Physik kommen. Wahnsinnig bereichernd. Mhm.
Mit dem Stichwort, wir kommen zu euch. Da gibt es auch eine andere Veranstaltung, die wir seit 2 Jahren machen. Also traditionell sind wir da jetzt schon dabei.
Seit Jahren.
Und da freue ich mich auch jedes Jahr schon auf den Mai. Das ist nämlich die Zeit Mitte Mai, wenn Pint of Science weltweit stattfindet, Wissenschaft in den Kneipen. Und das ist wirklich rund um den Globus, dass eben Forschende in ihren Städten, wo sie arbeiten, in die Kneipe gehen und da eben über ihre Wissenschaft erzählen. Und da sind wir seit 2 Jahren dabei, haben angefangen an einem Abend im Finkenkrug in Duisburg. Und das lief so gut, war ausverkauft, volles Haus, dass wir dann dieses Jahr auch an 3 Abenden in 2 Locations waren. Also 2-mal im Finkenkrug, 1-mal in Essen im Don't Panic. Alle Abende ausverkauft, bestens besucht und einfach Wissenschaft mal in so einem ganz anderen Umfeld vermittelt. Und was ich da jedes Mal geliebt habe, war halt die Diskussionen, die da aufkamen, wo Leute sich eben getraut haben, alle möglichen Fragen zu stellen, die man im Uni-Umfeld vielleicht eben nicht fragt. Aber im Umfeld einer Kneipe traut man sich das dann schon eher. Also auch ein super schönes Format, freue ich mich jedes Jahr drauf.
Ja, das war auch, muss ich auch sagen, also aus verschiedenen Gründen total befriedigend, das zu machen. Also zum einen diese Chance zu haben, da stehst du halt mit 3 WissenschaftlerInnen, die ihre Sachen, ihre Forschung vorstellen und da kommen einfach mal 70, 80, 100 Leute, die sich das anhören wollen. Und dann passieren natürlich auch so Sachen, womit du nicht unbedingt dann gerechnet hast. Also wir hatten natürlich von vornherein irgendwie gesagt, besonders wichtig für uns ist die Diskussion nachher. Die Leute sollen, also die Expertinnen sollen ihre Sachen vorstellen, aber bitte bringt auch noch Zeit mit und Lust mit, dann mit den Leuten zu diskutieren. Die können alles fragen, macht das mal. Und dann, mir war schon klar, dass das wichtig ist. Ne? Aber in den Gesprächen nachher mit den Gästen habe ich ganz tolles Feedback auch gekriegt oder wir bekommen. Ne? Also dass sie gesagt haben, Das fand ich so beeindruckend, dass da jemand ist, der stellt seine Arbeiten zu Graphen vor, zum Beispiel. Mhm. Also zu dieser Monolage Kohlenstoff. Und klar kann die Professorin 10, 15 Minuten ohne Probleme zu ihrem Spezialgebiet erzählen. Ist ja kein Wunder. Die macht ja seit, 10 Jahren arbeitet die auf dem Gebiet oder länger. Aber der Gast sagte mir dann, was besonders spannend war, da hat man danach eben noch mit der Professorin diskutiert, Viertelstunde, 20 Minuten, und du schmeißt einfach irgendwelche Fragen, ne, auf sie zu dem Thema, und sie kann einfach jede Frage beantworten. Ne? Ich habe so gedacht, okay, ist ja jetzt auch nicht erstaunlich, die arbeitet ja auch seit Jahrzehnten auf diesem Feld, ne? Aber dass das doch so eine Wirkung hat auf die Leute, ne? Und da sind wir wieder bei dieser Sache Vertrauen, ne? Vertrauen in die Wissenschaft. Das wäre nicht gelungen, wenn diese Professorin einfach nur einen Artikel geschrieben hätte. Ne? Einen wissenschaftlichen Artikel sowieso nicht, den liest ja keiner in der Öffentlichkeit. Aber selbst wenn die gesagt hätte, ja gut, dann setze ich mich jetzt mal oder schreibe ich an die WAZ, das ist hier so eine lokale Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, schreibe ich da mal einen Artikel, damit das jeder verstehen kann. Das liest auch keiner, oder wenn doch, dann liest das jemand, und dann ist trotzdem nicht der Effekt da, den du hast, wenn du diskutierst mit den Leuten, jede Frage stellen kannst, und die kann dir einfach zu jeder Frage, mag die noch so doof oder schlau sein, irgendeine sinnvolle Antwort geben. Da liegt eine unheimliche Kraft drin, ne? Und eine unheimlich vertrauensstärkendes Element ist das, dass diese Kommunikation, dieser Dialog stattfindet, wo Dinge dann völlig random gefragt werden können und beantwortet werden.
Ja. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Und was ich auch schön fand, wir haben uns immer besucht, bemüht, den Abenden so ein bisschen ein Oberthema zu geben, was aber so weit gegriffen war, dass halt Vorträge aus der Physik, aus der Biologie, aus den Gesellschaftswissenschaften eben an einem Abend runtergepasst haben. Aber es gab halt Leute, die sind aus der Biologie hergekommen oder für einen Vortrag gekommen, und dann kriegen die halt noch was mit aus der Physik, oder umgekehrt kriegt die Physik was mit aus Gesellschaftswissenschaften. Und das finde ich eben auch so schön.
Ja, also richtig.
Diese verschiedenen Einblicke, die man da kriegt.
Ja, ist schon wirklich ein bunter Strauß, ne? Und manchmal überraschen gerade die Vorträge, wo du gar nicht so viel erwartet hast oder wo du zumindest nicht so viel mit zu tun hast, ja. Also ist wirklich gut, ja. Sollte man gerne nochmal hinkommen. Hinkommen sollte man vielleicht auch zu Langen Nacht der Physik.
Sehr schöne Überleitung, ja, genau.
Haben wir nämlich auch. Wenn man einmal im Jahr machen wir unsere Fakultät offen, wenn du so willst, einen Abend, und dann werden die verschiedenen Themen und Bereiche der Fakultät Physik vorgestellt. Das ist ja auch extrem breit, ne? Wir haben ja viele Arbeitsgruppen, die auf sehr unterschiedlichen Gebieten arbeiten. Also einfach nur, um mal ein paar Sachen rauszugreifen. Wir sind Festkörperphysik, also so die Physik des Materiellen, von Gegenständen, von Materialien. Aber wir haben auch Arbeitsgruppen, die sich mit Verkehrsphysik beschäftigen. Ne? Wie entstehen Staus beispielsweise? Oder wir haben
Wie entstehen Sterne?
Genau, Astrophysik. Wie entstehen Planeten? Das ist halt extrem divers, ne, würde ich sagen, innerhalb der Physik. Und da macht es einfach super Spaß, da einfach auch mal in eine andere Arbeitsgruppe reinzugucken.
Genau, und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, das Optik-Experimentierlabor zu besuchen. Es gibt Vorträge, es gibt Bastelstationen für Kinder, die eben kleine Dinge bauen können. So, dass da eben auch eine ganze Vielfalt an Möglichkeiten besteht an so einem Abend. Und jetzt kommt diese Folge ja raus am 12. Oktober. Und dann können wir auch schon direkt ein bisschen Werbung machen, denn die nächste Nacht der Physik steht in den Startlöchern. Am 22. November, ein Freitagabend, ab 17 Uhr findet die nächste Nacht der Physik statt. Also wer aus dem Ruhrgebiet kommt oder eine Anreise nicht scheut, ist da natürlich herzlich willkommen, eben mal hier ein bisschen in die Forschung reinzuschauen.
Mhm. Wer für uns beiden kommt, wird enttäuscht sein.
Ja.
Wir sind beide nicht da. Also wir haben andere Termine leider. Das ist dieses Jahr etwas unglücklich gelaufen. Aber das macht nichts, weil wir sind da sowieso nicht die Hauptperson. Die Hauptpersonen sind das, was wir gerade schon erzählt haben. Zum Beispiel unser Schullabor wird geöffnet sein, unsere Doktorandinnen aus unserer Arbeitsgruppe werden das trotzdem betreuen. Es gibt noch ganz viel mehr zu sehen, also Vorträge und Bastelstation und Experimentierstation.
Der Besuch lohnt, auf jeden Fall.
Das würde ich auch sagen, ja. Genau.
Ja.
Das war jetzt so ein Rundumschlag eigentlich. Ja. Ne? Jetzt haben wir mal ein bisschen darüber geredet, was wir so in den letzten Jahren gemeinsam gemacht haben. Ich bin jedes Mal ein bisschen erstaunt. Wir haben schon viel gemacht, oder?
Ja, manchmal vergisst man das echt, aber wenn man dann so fokussiert, kondensiert das anschaut oder darüber spricht, merkt man, okay, doch, da kam echt eine ganze Menge zusammen. Mhm.
Also wenn euch da irgendwas speziell nochmal interessiert, könnt ihr uns auch gerne anschreiben oder genau, und wir tauschen dann nochmal Ideen aus oder wir können euch, wenn es denn das gibt, auch mit ein bisschen Material versorgen, wenn
genau.
Sich das anbietet. Ja.
Die Adresse nochmal wäre podcast@sfb1242.de.
Genau. Ja, das war, würde ich sagen, die kleine Folge mit uns beiden.
Genau.
Beim nächsten Mal lassen wir wieder andere zu Worte kommen.
Ja.
Aber wir wollten dann doch einmal auch diesen etwas Metablick auf den Bereich Öffentlichkeitsarbeit legen, der uns das hier alles ermöglicht.
Genau. Ja, und dann sind wir jetzt am Ende und also mit dieser Folge.
Oh, Gott sei Dank.
Und mal gucken. Wir zwei, wir sind gerade auch noch so ein bisschen beschäftigt mit Dreharbeiten, die auch sehr viel Spaß machen.
Oh, das haben wir gar nicht
erwähnt. YouTube-Video.
Ja, das stimmt, ja.
Da haben wir haben noch nicht so viel gedreht, aber ein bisschen, hatten beim Drehen schon viel Spaß. Und ich glaube, wenn dieses Video dann erschienen ist, werden wir da bestimmt auch noch mal ein bisschen von erzählen.
Das können wir machen, ja. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen teasern und ein bisschen spoilern. Exklusiv spoilern. Es weiß ja noch keiner, an was wir da arbeiten, aber wir müssen euch ja ein bisschen dafür belohnen, dass ihr diesen Podcast hier durchgehört habt. Wir drehen ein Video zum Thema Attosekunden-Laser. Ne? Also warum brauchen wir kurze Pulse beim Laser? Und was heißt denn eigentlich kurz? Also was unter Attosekunde kann sich ja eigentlich keiner was vorstellen. Klar, könnt ihr jetzt bei Wikipedia nachlesen, was eine Attosekunde ist, aber das sagt da ja dann doch eigentlich doch nichts, wie völlig absurd kurz diese Zeiteinheit ist. Und das wollen wir mal so ein bisschen beleuchten in dem kurzen Video.
Genau, auch als kleiner Teaser. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, das ein bisschen zu verbildlichen. Und eins finde ich recht eindrücklich. Also eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde, so wie sich eine Sekunde verhält zum Alter des Universums. Also ist immer noch nicht vielleicht im ersten Moment ganz einleuchtend, aber man kriegt da schon ein Gefühl, okay, eine Attosekunde ist echt ein verdammt kleiner Bruchteil.
Ja, das versuchen wir in dem Video nochmal etwas aufzudröseln. Ja, wir schauen mal, wann das fertig wird.
Genau, wir geben Bescheid. Dann danke fürs Dabeisein und bis bald.
Bis bald. Macht's gut.
Tschüss.